Herzlich willkommen zur Wohnsprechstunde, dem Podcast für gesunde Wohn- und Arbeitsräume. Hier erfährst du Wissenswertes über optimale Raumgestaltung und gesundes Wohnen. Ich bin Katrin Schmidt, Physiotherapeutin und Interior Designerin und ich zeige dir, wie deine Räume mehr für dich tun können. Danke, dass du diesen Podcast hörst und mit deinen Freunden teilst, wenn auch du findest, dass dieses Thema wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Wohnsprechstunde. Heute mit dem spannenden Thema Büroorganisation und Papierordnung. Ich darf mich heute unterhalten mit Sandra Werner. Sandra ist Ordnungscoach und da sie in ihrem vorherigen Berufsleben Steuerfachangestellte war, hat sie den kompletten Durchblick, welche Papiere du aufbewahren musst, welche getrost weg können und hilft dir dabei, Ordnung im Büro zu halten. Zu diesem spannenden Thema hoffe ich, du hast viel Spaß mit dem Interview und los geht's! So, hallo liebe Sandra, wie schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir ein bisschen über das Thema Ordnung zu sprechen.
Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf.
Sehr, sehr gerne. Sandra, du bist Ordnungscoachin, das heißt, du hilfst deinen Kundinnen und Kunden dabei, ihre Wohnung in Ordnung zu bringen. Und ins Spezielle hast du dich auf das Thema Büroordnung spezialisiert. Ne? Also das heißt, warum das Ganze, warum Büroordnung, was ist deine Mission?
Ganz genau. Ich bin eigentlich weitergebildete Steuerfachwirtin und habe deswegen einfach die Expertise, wie man mit Papier umgeht, was wichtig ist aufzubewahren und habe da in meiner Berufserfahrung viel gelernt. Erstmal darüber, wie Mandanten ihre Unterlagen einreichen und wie viele Probleme die meisten Leute mit dem Thema Papier haben. Also sei es nicht nur beruflich, als auch privat habe ich das viel mitgekriegt, dass Freunde, Familie einfach nicht wissen, weil man es halt auch nicht erlernt, wie man mit seinen Unterlagen umzugehen hat. Genau, und irgendwann hatte ich das Steuerbüro ein bisschen satt und wollte mein eigener Boss sein und habe dann meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und einfach mit meinem USP, mit meiner Nische als Expertin für Büroorganisation und Papierorganisation bin ich dann raus an den Markt gegangen.
Sehr, sehr cool. Ja, das mit dem Thema hier, wie Mandanten ihre Papiere einreichen, kann ich mir lebhaft vorstellen. Es gibt, glaube ich, schon noch einige, die den ominösen Schuhkarton bringen mit den ganzen Belegen drin, so nach dem Motto, genau. So ein Thema selber. Ja, aber es ist natürlich halt auch gerade im Bereich Büro ein großer Faktor, dass man sich immer wieder Ablenkung schafft, wenn man auch zu viel Papierkrams rumliegen hat. Und wie du schon sagst, es besteht vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit. Was muss ich noch aufbewahren? Was darf ich wegschmeißen? Und da bist du natürlich mit deiner Vorkenntnis prädestiniert dafür, die Leute auch zu unterstützen dann.
Richtig, ja. Also ich bekomme es auch ganz oft wieder mit, dass wenn man Briefe erhält, die ungelocht sind, dass die meisten sich nicht mal trauen, diese Papiere zu lochen. Und dann kommt es klassischerweise in eine Klarsichthülle. Und dass man da einfach nicht weiß, ist dieses Infoschreiben, das ich jetzt gerade bekommen habe, muss ich das wirklich mit abheften oder reicht nur der Anhang? Und da wird einfach viel zu viel in Ordnern aufbewahrt und man müllt sich im Grunde in seinen Regalen und in seinen Ordnern zu.
Ja, total.
Wenn es denn überhaupt in den Ordnern, wenn es denn überhaupt dahin gelangt. Mhm. Weil bei den meisten Papier passiert es halt auch, dass einfach Papierberge entstehen oder die Ablagekörbe gar nicht erst aufgeräumt werden.
Ja.
Und ja, so dann halt Chaos entsteht. Mhm. Umso mehr Papiere und To-Dos man aufschiebt und so schneller wachsen dann die Papierberge.
Das ist tatsächlich so. Also ich muss ja sagen, ich bekenne mich da auch so ein bisschen schuldig. Ne? Ich habe so eine ominöse Steuerschublade, nenne ich die. Da landen einfach mal alle Belege erstmal drin. Und dann so, wenn es halt wieder mal Zeit ist, nimmt man sich den Stapel vor. Aber immerhin habe ich schon mal geschafft, es in eine Schublade zu verpacken und die zuzumachen. Also das ist ja schon mal was wert.
Das ist schon mal gut. Und es hört sich auch schon mal nach einer Kategorie an.
Ja,
das ist
ja
alles wichtig für die Steuer.
Ja. Genau, ja.
Weil bei vielen meiner Kunden sehe ich, dass einfach alles wahllos durcheinander geschoben wird und dementsprechend dann halt auch der Überblick verloren geht. Es wird vergessen, Rechnungen zu zahlen. Es kommen dann Mahngebühren rein. Man sucht stundenlang nach Unterlagen, nach Zetteln, nach wichtigen Nummern und man findet es einfach nicht mehr wieder. Und ja, das zieht in einigen Fällen dann halt so einen Rattenschwanz mit sich.
Definitiv. Ja, da kann ich mich total reinfühlen, weil sag mal so als junger Mensch, wie du gesagt hast, man lernt das halt auch nicht, ne? Das sagte keiner in der Schule, schau mal hier, so funktioniert eine vernünftige Ablage oder sortiert das zumindest mal nach Kategorien, ne? Oder versucht zumindest mal irgendwie so einen richtigen geordneten Platz zu haben, wo du deine frischen Rechnungen, die noch beglichen werden müssen, hinlegst. Und dann, ja, fängst du halt an zu wurschteln und merkst irgendwann, naja, also mir wächst das Ganze über den Kopf. Und viele scheuen sich ja dann, glaube ich, auch davor anzufangen, also das so richtig anzupacken, ne, weil sie einfach Angst haben, was da sich alles so noch öffnet im Zuge dessen. Wie gehst du da vor mit deinen Kunden? Wie nimmst du ihnen die Angst vor dem Anfangen, sage ich mal?
Also ich glaube, die Angst, die geht auch schon stark damit verloren, dass sie einfach wissen, sie haben jetzt jemanden an der Seite, die sich damit auskennt. Und ja, ich bin sehr empathisch bei meiner Arbeit. Das heißt, ich gehe da immer ganz, versuche meinen Kunden so schnell wie möglich zu analysieren, damit ich auch weiß, welche Bedürfnisse mein Kunde hat. Es gibt viele Kunden, die möchten die Sachen so schnell wie möglich geordnet haben. Das heißt, wenn ich da im Schneckentempo arbeiten würde, dann wäre das falsch. Andersrum ist es dann auch so, dass ich Kunden habe, die, bei denen darf es nicht zu schnell gehen, sondern die wollen ein gewisses Tempo haben, mit dem sie auch mithalten können, wo sie noch folgen können, weil es kann auch sehr schnell zu viel sein. Man bekommt dann Angst. Viele meiner Kunden haben auch Angst vorm Loslassen. Und wenn ich dann zu schnell arbeiten würde oder sie nicht abholen würde und ihnen sagen würde, was ich jetzt mache, weswegen ich Unterlagen wegschmeiße, dann könnte das sehr schnell überfordernd sein. Und dann blockieren Leute auch. Und da fange ich meine Kunden dann immer auf und kann halt aufgrund meiner Expertise, die ich als Steuerfachwirtin bekommen habe, gerade was Papierordnung angeht, dann halt auch das Hintergrundwissen sagen, wofür man Sachen wirklich braucht. Ja, und da fühlen sich alle super aufgehoben.
Das glaube ich, ja. Wenn man wirklich weiß, dass man jemanden hat, der da auch wirklich fachlich mit Hintergrund sagen kann, das brauchst du noch, das darfst du loslassen. Und aber das mit diesem Loslassen kann ich total nachvollziehen. Ist nicht speziell auf Büroordnung bezogen, aber wir haben innerhalb der letzten 2 Jahre das Haus meines Großvaters renoviert. Der ist leider verstorben und meine Cousine hat jetzt aber das Haus bezogen. Und das war einerseits sehr schön, dass das Haus in der Familie bleibt, aber natürlich kam halt natürlich im Endeffekt die Aufgabe, das alles auszuräumen, was da drinne war und natürlich auch die alten Unterlagen zu sichten und im Endeffekt auch sämtliche Dinge zu regeln, die noch zu regeln waren. Man musste ja alles anschreiben, wo er noch Kontakte hatte oder noch Verträge laufen waren und so. Und da kommt natürlich auch ein riesen Papierberg zustande. Hast du solche Fälle auch manchmal, dass du sagst, okay, so Nachlass aufräumen quasi ist auch eins deiner Themen oder eher weniger?
Das hatte ich so in dem speziellen Fall noch nicht. Bei mir fängt es dann eher an, dass Leute auch im höheren Alter dann zu mir kommen und sagen, bevor was passiert, möchte ich da gerne noch Ordnung schaffen. Oder auch die Generation, die gerade das Ableben von einem Familienmitglied mitbekommen hat und dann gemerkt hat, wie du es jetzt gerade erzählt hast, es war totales Chaos und wir haben uns erst mal tagelang, beziehungsweise wochenlang kann das ja manchmal gehen, da durchwühlen müssen. Und die dann sagen in dem Step, ich möchte das für meine nächste Generation besser vorbereiten.
Ja. Total schön, sich da auch Gedanken zu machen, dass jemand eben nicht vor diesem Berg steht und nachher das quasi irgendwie regeln muss und hoffen muss, dass das alles im besten Sinne und Gewissen geschieht.
Genau, und wenn wir jetzt nicht nur die Papierorganisation sehen, so ist es ja auch mit dem mit den restlichen Gegenständen, die wir besitzen. Und da gibt es auch einen Begriff, den mögen die meisten nicht, wenn man ihn so ausspricht. Das heißt Death Cleaning. Das heißt, ich räume für meinen eigenen Tod auf. Und ja, das eigene Ableben, das ist sowas, mit dem man sich nicht beschäftigen möchte. Aber im Grunde kann es ja täglich passieren. Ja? Also wir sollten nicht regelmäßig darüber nachdenken, aber man sollte in gewissen Hinsichten schon auf solche Fälle dann auch vorbereitend sein. Nicht nur für sich selber halt, sondern auch für den Partner, für die Kinder oder auch noch für die Eltern. Und wenn man dann halt gut organisiert ist, dann fällt es auch den Menschen, die dann zurückbleiben, einfacher, sich dann um solche Sachen zu kümmern.
Definitiv. Und das ist echt ganz faszinierend, was du so ansprichst. Mir geht es immer vor dem Urlaub so. wenn ich in Urlaub oder weiter wegfahre oder so, ertappe ich mich immer ein bisschen, wie ich so sage, ich putze nochmal alles ganz gründlich und räume nochmal alles richtig schön auf, dass, falls was passiert, derjenige, der in diese Wohnung reinkommt, nicht sofort vom Schlag getroffen wird. Das klingt jetzt komplett bescheuert, ne? Aber das ist tatsächlich auch ein Gedanke. Und wie du sagst, natürlich beschäftigt man sich jetzt nicht tagtäglich mit seinem eigenen Ableben, eventuell vielleicht. Man hofft ja immer, dass das alles noch weit in weiter Ferne liegt. Aber es hat schon was zu tun damit. Und es ist natürlich jetzt nicht nur das. Ich denke, man hat auch persönliche Gründe für Ordnung. Ich meine, Ordnung an sich ist auch was, was mit Wohlbefinden zu tun hat, was ja auch unsere Wohnqualität erhöht. Ja, also jetzt mal abgesehen nur vom Büro, haben wir ja auch in unserer Wohnung ein Bedürfnis nach Ordnung, die meisten zumindest. Und es hat ja auch eine Möglichkeit, den Zeitersparnis zu gewinnen über Ordnung. Sei es jetzt beim Putzen oder was auch immer, was erlebst du da so an Vorteilen, die deine Kunden aus der Ordnung ziehen, aus der Neugeborenen?
Stressreduktion, definitiv. Also ganz viele kommen einfach, weil sie total überfordert sind, weil sie stundenlang Sachen am Suchen sind und den Überblick verloren haben. Wir befinden uns heutzutage einfach in einer Überkonsumgesellschaft, deswegen hat eigentlich fast jeder von uns zu viele Sachen. Und das dann im Alltag noch hinzubekommen, weil wir haben sehr viele private Termine, wir haben berufliche Termine, es wird nicht stressfreier. Und dann jeder Gegenstand, den wir besitzen, der braucht seine Aufmerksamkeit. Ja, wir müssen Zeit dafür aufwenden, ihn zu benutzen, ihn dann wieder aufzuräumen, eventuell zu reparieren. Und so stauen sich dann auch wieder To-Dos auf, weil man sagt, okay, bevor ich das jetzt weggebe, ich repariere das nochmal. Und da kenne ich bei meinen Kunden, man könnte das in ein komplettes Zimmer stecken mit diesen aufgeschobenen To-Dos. Und da einfach mehr den Fokus drauf zu bekommen, dass man wirklich nur noch das besitzt, was man auch wirklich braucht oder liebt. Das versuche ich meinen Kunden zu vermitteln. Genau, ich glaube, ich bin jetzt von deiner Frage ein bisschen abgekommen.
Alles gut. Nee, das war jetzt genau das, was ich eigentlich eben wissen wollte. So Vorteile, die die Kunden draus ziehen, weniger zu besitzen oder ihre Ordnung besser zu haben. Genau. Und ich denke, das ist auch ein großer Faktor zu sagen, weniger zu besitzen, schafft wirklich auch Freiraum, einmal gedanklichen Freiraum, aber eben auch nicht so viel Verantwortung zu haben, weil ich sage immer, Besitz schafft ja auch immer Verantwortung. Und ich glaube, da sind auch so ein bisschen diese Bewegungen mit Minimalismus und Capsule Wardrobe und diese ganzen Geschichten entstanden, ne?
Ja, ich habe da eine ganz tolle Google-Bewertung von einer Kundin bekommen, die gesagt hat, dass sie jetzt dank meinem Coaching sich endlich wieder ohne schlechtes Gewissen auf die Couch legen kann. Weil das ist es halt. Wir haben im Alltag so viel zu tun. Und selbst wenn sie uns nicht aktiv stressen, es stresst uns unterbewusst, dass wir noch offene To-Dos haben, dass noch Gegenstände rumliegen. Und dieses Gefühl, auch zu wissen, dass es jetzt ihr so geht, dass sie sagt, okay, ich habe einfach nicht mehr so viele To-Dos, die mich unterbewusst stören und ich kann mich jetzt hinlegen und auch einfach mal entspannen. Das ist unheimlich schön.
Ja, das glaube ich. Und da sprichst du auch was Wichtiges an mit dem Unterbewusstsein. Ich mag ja immer diesen Begriff visueller Lärm. Das ist immer erst, wo du siehst, die Fragezeichen aufgehen lässt. Ich meine, auditiven Lärm kennt jeder. Dann ist es, wenn der Nachbar zum Beispiel hier die Kettensäge anschmeißt oder den Rasenmäher oder was auch immer. Dagegen können wir das Fenster zumachen. Das ist dann relativ schnell ausgeblendet. Aber der visuelle Lärm, also quasi diese Unruhe, wenn wir zu viele Gegenstände um uns rum haben, die ist eine ganz, ganz große Belastung.
Ja, also den Begriff habe ich auch durch dich das erste Mal gehört, aber ich konnte natürlich direkt was damit anfangen. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin auch, also ich würde mich nie als Minimalistin bezeichnen, aber ich bin schon recht minimalistisch, gerade auch was das Thema Deko angeht, weil ich dann einfach dadurch mehr Klarheit habe. Genau.
Ja, also visueller Lärm ist vor allem ein Konzept, das ich halt im Bereich Büro auch sehr, sehr wichtig finde, gerade auch im Bereich Homeoffice. Mhm. Wir hören immer wieder, dass Ablenkung eigentlich der Tod der Konzentration ist und das ist es ja auch genau. Und ich sehe dann dennoch immer wieder sehr viele Büros quasi, wenn ich in meinen Videocalls bin oder mit Kunden spreche, dann gucken mich meistens hinter den Personen, die in die Kamera schauen, vollgestellte Regale an. Und wenn die noch so schön geordnet sind, das spielt ja keine Rolle. Aber sobald offener Stauraum da ist, ist der wirklich störend einfach für unsere Konzentration, unsere Leistungsfähigkeit.
Ja. Ja, und solche Bilder sehe ich natürlich dann auch immer bei meinen Kunden. Es ist auch so, dass die meisten, es ist ja schon ein sehr intimes Thema oder sehr persönlich. Da schrecken auch noch einige zurück und fühlen sich dann auch oder trauen sich noch nicht so, sich mir gegenüber zu öffnen. Aber es ist total legitim, sich da preiszugeben, zu öffnen, zu sagen, okay, mir fehlt einfach die Struktur, weil es kann auch sein, dass man das niemals erlernt hat, ja, dass man einfach von den Eltern das nicht mitgegeben bekommen hat oder dass halt auch irgendwelche Umstände. Ich habe das auch schon mitgekriegt. Dann war es nämlich auch ein Ableben von einem Elternteil, wodurch dann noch mal mehr To-Dos, noch mehr Papierkram kam und man sich dann einfach überfordert fühlt und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und das ist ja das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Sobald mal ein Berg entsteht, entstehen halt schnell auch die anderen Berge. Und deswegen ist es auch völlig legitim, dass man an einer Stelle sagt, ich schaffe das nicht mehr alleine, das zu bewältigen. Und ich hole mir jetzt jemanden an die Seite, die das tagtäglich macht und deswegen auch routiniert und strukturiert da dran geht und deswegen das, was mich täglich belastet, einfach viel, viel schneller beseitigt werden kann.
Ja, total. Was mich da in dem Bereich immer wieder, was mir da wieder begegnet, wenn wir jetzt bei den offenen Regalen nochmal bleiben und du sagst ja, die einen Berge entstehen, dann kommen die nächsten gleich hinterher. Das ist natürlich auch ein Thema und deswegen plädiere ich ja immer sehr für geschlossenen Stauraum. Und ich erlebe halt ganz häufig, gerade so in meinen Einrichtungsberatungen oder auch wenn die Leute mich für ein ganzes Konzept buchen, dass sie sagen so, ja, mit Stauraum bin ich völlig überfordert. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Und ich bin durch die Möbelhäuser getingelt und habe mal geschaut, was es so gibt. Aber ich weiß dann immer nie, sind die groß genug? Also die Sideboards zum Beispiel oder auch die Regale oder Schränke. Da hängt es meistens. Hast du gute Tipps für geschlossenen Stauraum? Wie agierst du, wenn jemand zum Beispiel offene Regale hat, aber er ist trotzdem eine Lösung braucht?
Also, wenn es jetzt um Papierkram geht und wirklich Ordner im Schrank stehen, dann empfehle ich auch immer am besten weiße. Ich bin dann auch immer sehr clean, deswegen weiße und auch einheitliche Ordner zu wählen, damit einfach nicht hier ein blauer, da ein gelber und da noch ein geblümter steht, weil das macht schon sehr hektisch. Und ja, so kann man halt eine klare, einheitliche Linie fahren. Und dann ist es auch schon viel ordentlicher. Ansonsten, wenn man Papiere noch verstauen möchte, die aber nicht abgeheftet sind, dann in Stehsammlern. Dann hat man auch wieder einen cleanen Rücken. Was noch? Ansonsten halt Ablagekörbe auf dem Schreibtisch, dass man da auch ganz klar kategorisieren kann, welche Papiere man da liegen hat. Und dann gehe ich auch gerne dran, dass man sagt, man labelt auch alles. Weil alles zu verstauen und dann irgendwie also in Schubladen zu haben oder im Stehsammler zu haben, aber dann einfach nicht mehr zu wissen, wo habe ich jetzt was reingesteckt, ist natürlich dann auch wichtig, dass man es zuordnet und dann am besten durch ein Label dann aufzeigt, was drin ist. Genau, ansonsten schaue ich halt, bei meinen Kunden ist meistens schon sehr viel vorhanden. Wenn mich Leute holen, dann ist es, ich würde sagen, zu 80% auch so, dass sie es schon mal versucht haben, Ordnung zu schaffen, ohne eine Expertin. Und dementsprechend sind auch schon meistens Boxen da. Das heißt, ich arbeite sehr nachhaltig und versuche erstmal mit dem zu arbeiten, was vorhanden ist. Und würde erst im Nachgang jetzt nochmal für jemanden dann was raussuchen, wenn man nochmal einen Tipp haben möchte, wie man was besser organisieren kann. Ich persönlich gehe aber jetzt nicht so direkt in die Beratung rein, was brauchst du für ein Regal oder genau.
Ja, super. Nee, aber dafür arbeiten wir auch zusammen. Also wenn du
Ja,
magst, deine
genau.
Kunden ja hier da eine Herausforderung haben, vielleicht auch das eine oder andere Möbelstück noch zu brauchen. Und für mich ist es auch sehr, sehr wertvoll, jemanden zu haben, wo ich weiß, okay, vorab können wir Ordnung schaffen, weil das ist nämlich häufig auch ein Punkt, warum Kunden bei mir zum Beispiel sagen, ich muss erst Ordnung machen, bevor wir anfangen können, hier was umzubauen. Sage ich, ja, das ist irgendwie sinnvoll, das ist immer so der erste Schritt, ne? Und da stößt du bestimmt auch ganz häufig mal auf so Mindset und Glaubenssätze, die vielleicht sich so hartnäckig festgefressen. Du sagst, es sind meistens auch Kunden, die schon mal selber versucht haben, ohne eine Expertin. Was kommt dir am meisten an Glaubenssätzen oder, sage ich mal, hinderliche Mindset über den Weg, was die Leute bisher davon abgehalten hat oder warum sie nicht zum Erfolg geführt haben?
Also Ich würde sagen, das, was ich eben auch schon angesprochen habe, diese Angst loszulassen. Das heißt, man könnte irgendetwas nochmal in der Zukunft gebrauchen und hat es dann weggeschmissen. Oder auch der Gedanke daran, dass man ja mal Geld dafür ausgegeben hat und dann kann man es ja nicht einfach wegtun. Genau, ich glaube, das sind so zwei sehr häufige Sachen. Genau, und da versuche ich dann meine Kunden ein bisschen an die Hand zu nehmen und ja, ihnen die Hintergründe dazu erzählen. Also bei dem Thema, dass es mal Geld gekostet hat, das ist richtig, aber das Geld ist im Grunde weg, wenn man es ausgegeben hat. Und wenn man es jetzt zu dem Zeitpunkt dann weiterverkaufen würde, wäre es halt nur noch ein Bruchteil oder vielleicht gar nichts mehr wirklich wert. Und das sollte man dann auch so neutral betrachten und dann lieber schnell irgendwie jemandem verschenken, wo man weiß, die Person kann es gebrauchen, anstatt dann für 2 Euro vielleicht noch eine eBay-Kleinanzeige zu machen, um dann super viel Zeit nochmal rein zu investieren. Das kriege ich nämlich auch total häufig mit, dass Leute sagen, ich möchte es nochmal verkaufen. Aber da empfehle ich auch, dass man nur ab einem gewissen Geldbetrag dann wirklich sich die Zeit nimmt. Weil wenn man seine eigene Arbeitszeit oder halt auch die Freizeit, die man sich dadurch raubt, mal aufwerten würde, dann merkt man, man kriegt das Geld gar nicht raus, was man da wirklich bekommen würde. Genau.
Ja, aber es ist total, also einfach auch interessant, nochmal zu überlegen, wo denn wirklich die Hemmschwellen liegen. Und ich bin da auch ganz bei dir. Ich tue mich auch oft schwer, Sachen wegzuschmeißen, die an sich ja eigentlich noch total in Ordnung sind. Ich brauche sie nur einfach nicht mehr. Deswegen finde ich es eigentlich immer schön, so diese anderen Alternativen sich zu überlegen. Wer könnte es noch brauchen? An wen kann ich es verschenken? Welche Organisation wäre vielleicht dankbar darüber, wenn sie davon noch was hätte? Weil manche nehmen ja auch zum Beispiel hier gerade die Arbeiterwohlfahrt oder Caritas oder gewisse andere Hilfsorganisationen sind ja auch über gewisse Dinge ganz froh, wenn sie die bekommen. Mal abseits von Kleidung. Dann, und da kann man dann vielleicht einfach auch spenden oder eben verschenken. Also ich denke, dann hat man auch wieder ein bisschen ein ruhigeres Gewissen zu sagen, ich habe jetzt nicht ein perfekt erhaltenen Gegenstand weggeschmissen und hat vielleicht dann weniger ein schlechtes Gewissen dabei.
Genau. Und da helfe ich auch dabei. Und da merke ich auch immer wieder, wie glücklich meine Kunden darüber sind, dass wenn wir eine Ordnungssession haben und dann Sachen ausgemistet haben, dass ich die Sachen dann auch immer direkt mitnehme. Weil dann wissen sie, okay, ich muss mir keine Gedanken machen, wer könnte das jetzt gebrauchen? Weil das sind ja dann auch unterschiedliche Sachen. Das heißt, man müsste A, dorthin bringen und B, an eine andere Stelle. Und das macht ja natürlich auch wieder Aufwand. Und da wissen sie einfach, okay, sie haben jetzt jemanden, die nimmt das gleich alles mit und dann bin ich das los. Und das hilft tatsächlich auch beim Ausmisten. Weil wenn ich dann sage, ich versuche so nachhaltig zu arbeiten wie möglich. Bei mir landet so wenig wie möglich im Müll und ich schaue immer noch, dass ich das entweder an eine Organisation bringen kann oder verschenken kann, weil bei mir landen auch Sachen im Müll, die sind nicht mehr so wertig, dass sie es noch in eine Organisation schaffen würden. Aber ich habe so ein großes Netzwerk und so einen großen Verteilerkreis, dass ich immer noch so gut wie alles unterbekomme. Genau, das heißt, bei mir landet wirklich nur Müll im Müll. Und ja, da sind meine Kunden auch immer sehr happy, weil das ist ja meistens diese Aussage, bevor es jetzt im Müll landet, dann landet es lieber nochmal bei mir im Keller.
Behalte ich es lieber nochmal, ja, und schmeiße es erst nächstes Jahr weg oder auch nicht oder auch nie.
Ja, oder nicht. Oder steht halt noch 20 Jahre da.
Ganz genau. Ja, jetzt ist es natürlich so, du bist momentan relativ lokal unterwegs im Raum Freiburg. Du hast aber auch gesagt, du möchtest in Zukunft mehr Online-Coaching anbieten. Das heißt für meine Hörer, auch wenn die jetzt nicht im Raum Freiburg wohnen, gäbe es eine Möglichkeit, mit dir zusammenzuarbeiten. Wie muss man sich das Online-Coaching vorstellen ungefähr?
Ganz genau. Und zwar möchte ich meinen Kunden auch dabei verhelfen, komplett weg vom Papier zu kommen zu einer digitalen Ordnung. Und das kann ich auch super remote einfach machen durch Videocalls. Und da, ich starte immer damit, dass ich einen Analyse-Call mit jemandem mache und wir da einfach herausfinden, wo die Probleme liegen, vielleicht die ersten Sachen schon angehen und dann gucken, was ich ihnen anbieten kann, in welcher Form man zusammenarbeitet. Und da ist es einfach super, wenn man dann auch in wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Calls dann sich zusammensetzt, immer wieder kleine Hausaufgaben aufgibt, die dann zwischen den Calls erledigt werden können. Und ich gebe dann die Tipps und gehe auch digital mit an die Ordnerstruktur dran und helfe da, sich eine digitale Ordnung aufzubauen.
Das klingt super. Genau, weil das ist natürlich auch mit ein großer Schmerz für viele, dass sie sagen, naja, eigentlich wäre ja eine digitale Ordnung viel schlauer als Papierordnung. Aber wie stelle ich das Ganze an, ohne dass ich wieder in unübersichtlichen Ordnerstrukturen auf dem Desktop lande, die ja auch nicht unbedingt besser sind als die physischen Ordner. Und das ist natürlich ganz klasse, dass du da helfen kannst. Sandra, ich freue mich total, dass wir uns heute über dieses spannende Thema unterhalten durften. Hast du noch einen heißen Tipp oder brennt dir noch irgendwas auf der Seele, was du uns zu dem Thema sagen möchtest?
Ja, einfach machen. Also wenn man das Thema hat, dass man mehr Ordnung schaffen möchte, dann am besten sich direkt einen fixen Termin in den Kalender schreiben, um einfach sich selber zu motivieren, es anzugehen. Und wenn man versucht, irgendwo Ordnung reinzubekommen, dann nicht das große Ganze sehen, weil dieser Riesenhaufen, der vielleicht vor allem liegt, der kann einen überfordern. Und wenn man es alleine angeht, dann lieber sich die große Aufgabe in Teilaufgabe runterbrechen, damit man dann motiviert sagen kann, yes, ich habe jetzt eine halbe Stunde Verordnung geschafft und ich habe diese Schublade aufgeräumt und das motiviert. Aber wenn man sieht, mein komplettes Büro ist Chaos und ich habe es jetzt in der halben Stunde nicht ansatzweise geschafft, dann ist das sehr demotivierend. Also immer schauen, dass man sich die Aufgaben, die man sich vornimmt, mit einem positiven Gefühl verlässt.
Sehr, sehr schön.
Durch das richtige Mindset kann man das gut hinbekommen.
Sehr cool. Also Schritt für Schritt und immer mal wieder anfangen und sich feste Termine setzen, das ist doch prima. Das ist doch sehr motivierend. Und ich würde sagen, damit beschließen wir diese Podcast-Episode. Und ich freue mich tierisch, dass du da warst, dass du bei mir warst, ich dich als Gast begrüßen durfte und wünsche dir alles Gute.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Und das war sie auch schon wieder, die Interviewfolge mit Sandra Werner, der Ordnungscoachin, die sich spezialisiert hat auf Büroordnung. Wenn du jetzt selber merkst, oh je, mein Büro könnte wirklich mal wieder eine Ordnungssession gebrauchen, dann findest du in den Shownotes Sandras Kontaktinformationen, ihre Website zu ihrem Angebot und natürlich alle Möglichkeiten, ihr auf Social Media zu folgen. Ich hoffe, es war interessant und hat für dich einige Einsichten in das Thema Ordnung, Büroordnung und in spezielle Papierordnung gegeben. Und freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst, wenn es heißt Wohnsprechstunde. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Katrin.